Wenn der Leidensdruck hoch genug ist, also wenn der Impact hoch genug ist und die Wechsel- oder Veränderungsbereitschaft da ist.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte in jeder Situation in deinem Unternehmen findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und die richtigen Worte finden, das auf den Punkt zu bringen, ist genau das Stichwort, um meinen heutigen Interviewgast vorzustellen. Er ist Experte für Positionierung, für Angebotspräsentation und sorgt letztendlich dafür, dass deine Positionierung messerscharf auf den Punkt kommt. Heute bei mir Klaus Tarach. Herzlich willkommen.
Moin Michael, herzlichen Dank für die Einladung. Lange drüber gesprochen, relativ selten umgesetzt. Heute haben wir es mal geschafft. Und du hast mich eigentlich schon gerade ziemlich gut vorgestellt, muss ich sagen. Da gibt es eigentlich nicht viel Wesentliches hinzuzufügen. Aber soll ich mal mini-pitchen?
Ja, so minimal. Also meistens ist dann meine Frage irgendwo so an der Stelle, was müssen meine Gäste letztendlich noch über Klaus wissen, damit Klaus das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist.
Ich glaube, das war mit dem Mini-Pitch auch gerade ein Spaß. Viele mich auf LinkedIn kennen von meinen polarisierenden oder Klaus spricht von Opas Onkel Werners Kratzsofa-Sessions kennen. Aber am Ende des Tages helfe ich den Unternehmen dabei, dass sie schwerpunktmäßig im Vertrieb besser werden, indem sie die Annahmequote ihrer Angebote deutlich steigern. Da mache ich auch einen vehementen Claim von 50%, weil ich das nachweisen kann und vor allen Dingen höhere Preise zu erzielen. Und das endet dann damit in der Regel, dass das Unternehmen am Ende auch hinterher zu Nummer eins in ihrer Nische wird, weil das sind nämlich genau die beiden Charakteristika, die Unternehmen oder die Top 10% auszeichnen.
Krass, das ist, aber das wollte ich dich tatsächlich schon immer mal fragen. Du erzählst immer, du hast es gerade schon gesagt, du erzählst ja immer von dem Thema Onkel Werners Kratzsofa. Ja. Hat es das wirklich gegeben oder ist das nur so eine Metapher, die du tatsächlich nutzt an der Stelle?
Ja, es hat es gegeben, weil viele können sich das gar nicht vorstellen. Ich bin im Vertrieb zu Beginn kläglich gescheitert. Das zieht sich, sag ich mal, vom Kindergarten durch die Schule durch. Also ich hatte eine Riesenangst, früher vor Menschen zu sprechen. Ich hatte eine Riesenangst, mich selbst zu artikulieren. Bin dann bei Klassenreferaten knallrot angelaufen. Und als ich dann die ersten Gehversuche im Vertrieb gemacht habe und krachend gescheitert bin, Ablehnung über Ablehnung, und mein Onkel, Stahlvertrieb, klassischer Ruhrpott, Bottropper, gesagt hat, Clausewitz, so, wenn du das ändern willst, tust, dann kommst du zu mir, und zwar jeden Sonntag. Tante Emmy machte Kuchen und gibt's Kaffee, setzte dich schön aufs Kratzsofa. Und das Spannende ist, so richtig schön hässliches, grünes Piekse-Sofa. Ich versuche ja immer noch die Dias zu digitalisieren, die ich davon habe. Und dann sitzt der Clausewitz da, geschniegelt und gebügelt und kriegt die Leviten gelesen vom Onkel. Das war lebensverändernd. Über Monate habe ich sonntags da gehockt und nichts mit Auto, mit dem Zug hingefahren und mit dem Zug zurück. Ne?
Krass. Ja, ja. Also das habe ich mich jedes Mal gefragt, wenn ich die Storys über Onkel Werners Kratzsofa gesehen habe. Ich gedacht, irgendwann musst du ihn mal fragen und jetzt ist quasi die Gelegenheit, der Sache mal auf den Grund zu gehen.
Weißt du, was das Verrückte ist? Ich habe das ja früher alles zu Fuß mitgeschrieben. Also ich habe dann zugehört und habe dann mit Stift und Zettel, so wie ich hier, was ich heute, ich bin ja der Stift- und Zettel-Fuzzi, immer noch Sachen mitschreibe mit Stift und Zettel und habe jetzt im Ende Oktober bin ich angefangen und habe das alles komplett runtergeschrieben und digitalisiert. Und habe das so ein bisschen getrennt nach Einwandbehandlung, nach Discovery und nach dem Closing. Und habe dann daraus letztendlich letzte Woche GPTs fertiggestellt, die dir am Telefon helfen, diese Probleme zu lösen, damit ich das in Workshops nicht mehr machen muss.
Ja, das ist, ich fühle das nach. Ich bin auch eher so tatsächlich der Typ Stift und Papier. Habe mich jetzt seit langem mal dazu durchringen können, mir da jetzt ein Tablet für zuzulegen, wo ich das zwar irgendwo in gewissen Maßen immer noch handschriftlich habe, aber es ist halt digitalisiert.
Ich glaube, es ist ein großer Vorteil. Tablet habe ich hier, einen Stift habe ich hier. Trotzdem, ich werde jetzt am Wochenende mal den Schreibtisch, wenn ich jetzt hier nach unten einblenden würde, dann wäre der ganze Schreibtisch ein Tohuwabohu von 20 DIN A4 Blättern aus den letzten Workshops. Übertrage ich dann in die Google Docs. Für mich ist das aber wichtig, dass ich dann hier damit eigentlich mitschreibe. Ich schreibe im Stift eigentlich immer mit. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kiste. Macht aber jeder, für sich anders. Ja. Und mir hilft das einfach beim Schreiben, das noch besser zu verinnerlichen.
Ja, definitiv. Da ist jeder anders. Ich sag mal, du hast doch ganz viele Unternehmer, die das machen. Also ich persönlich bin ja ein Riesenfan auch von Richard Branson, der auch bekannt dafür ist, dass er immer ein Notizbuch dabei hat. Und ich persönlich habe das tatsächlich so für mich übernommen. Also ich schleppe auch immer ein Notizbuch, mittlerweile wie gesagt ein Tablet mit mir rum. Aber da Gedanken, Notizen, das ist auch manchmal ziemlich wild, aber darum geht es ja letztendlich. Sag mal, hat sich die, wann hast du gesagt, in den 70ern? Nee, wann?
95 habe ich das erste Mal auf dem Ding gesessen.
95, okay, aber dein Onkel hat das ja dann noch eigentlich deutlich früher gelernt quasi.
Der, ja, ja, das ist
also Verkäufer alter Schule quasi.
Genau.
Wenn man das so sagen kann.
Absolut, also das volle Programm, ne?
Hat sich das verändert zu heute?
Wie bitte?
Hat sich das verändert zu heute?
Spannender Punkt ist im Wesentlichen nicht. Ich glaube, dass die Discovery, wie sie früher gelaufen ist, heute so nicht mehr funktioniert. Das liegt aber aufgrund der Tatsache, dass fast alles transparent ist. Also online sind extrem viel Infos zu kriegen. Und ich sag mal, die Discovery hat sich, glaube ich, massiv verändert. Der Rechts, die Menschlichkeit, die Energie in den Call zu bringen, die Bereitschaft zu fragen, was ist denn jetzt wirklich das Problem und der Impact des Kunden, das hat sich ja nicht verändert. Ich glaube, dass die Art und Weise zu lernen sich schon verändert hat. Also damals gab es ja nun so überhaupt nichts. Da hast du kein Smartphone gehabt, gar nichts. Und das heißt, du hast außer Mitschreiben gar nichts können. Und Telefon mit Wählscheibe. Fakt ist aber, dass was sich zurzeit stark ändert, ist, dass diese Discovery, also vom Erstgespräch tatsächlich hin bis zum Closing, das ist erheblich anspruchsvoller geworden. Und darauf zahlt dann, sage ich mal, das Thema Positionierung, Impact, Problemerkennung viel mehr ein, weil du musst da wirklich reingehen und gucken, okay, hat er denn jetzt überhaupt ein Problem, das einen bestimmten Impact macht und will er das überhaupt lösen? Weil du kannst dich auf alles positionieren, aber wenn dein Kunde, ich glaube, du machst Kickboxen, ne?
Genau.
Genau, wenn du privat Kickboxen machst, du bist jetzt ein Kickbox-Trainer und du sagst, mein Gott, die Menschen müssen sich doch dafür interessieren und Kickboxen macht so einen Spaß, ist ein ganzheitlicher Impact. Wenn aber jemand keine Lust hat und sagt, nee, ich gehe lieber Mountainbiken, er kann sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, dann wird er das nicht tun. Also dieser Fit, der muss einfach passen.
Das ist es. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, dass tatsächlich heute auch so, wie sage ich das, die Erwartungshaltung auch an die Vorbereitung, an das Discovery auch tatsächlich höher ist als damals. Weil ich ja auch, letztendlich sage ich ja auch als Kunde, ich habe ganz viele Infos im Internet. Der Vertriebler hat die Möglichkeit, er kann sich vorbereiten, also erwarte ich das ja auch, was ja, sag ich mal, zu Onkel Werners besten Zeiten einfach schlicht nicht möglich war.
Der hatte nur Telefon, Wählscheibe, Auto hinfahren ohne Klimaanlage. Deswegen habe ich da auch, der Deal war, ich sitze da geschniegelt und gebügelt im Anzug, sprich Anzug mit Krawatte auf dem Sofa. Tante Emmy hat immer gefroren. Und Onkel Werner war auch immer arschkalt. Das heißt, das Wohnzimmer hatte locker 27 Grad. Aber das waren die Bedingungen. Ne? Aber das war alles fein. Hinterher habe ich Sakko ausgezogen und habe da gesessen. Ich habe sowieso, der hat mich so gegrillt, ich war sowieso patschnass nach 5 Minuten. Ich sage immer, auf den Sofa-Sessions hat nach 5 Minuten das Deo das erste Mal versagt.
Verrückt. Aber ja, ja. Das sind letztendlich Sachen, das prägt einen. Also das ist ja auch ein schönes Bild, was du immer wieder bedienst. Und es bleibt ja auch im Gedächtnis, weil es halt einfach, jeder kann sich, glaube ich, in die ein oder andere Situation, die dem Ähnliches reinversetzen, ob er jetzt nun jemals auf so einem Sofa gesessen hat oder nicht.
Also ich wolle am Wochenende, ist jetzt das Ziel, ich habe so eine große Alu-Kiste, wo die ganzen Dias drin sind. Und ich hoffe, dass ich aus der Zeit zumindest das Bild des Sofas noch finde. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Foto von mir habe, wo ich drauf sitze. Ich weiß es nicht. Fakt ist aber, meine Eltern kamen irgendwann auf die famose Idee, sich dasselbe kratzende Sofa zu kaufen. Und da wollte auch wieder keiner drauf sitzen. Und Onkel Werner hat ja immer gesagt, Clausewitz, weißt du was, für was das olle Sofa da stehen, was der gesagt hat, stehen tut? Ja. Ich habe gesagt, damit die Gäste nicht so lange bleiben.
Ja, doch eine Variante. Wie lange hast du dir das angetan?
In das waren am Stück 3 Monate, also wirklich konsequent, weil er gesagt hat, pass auf, hier können wir schönen Kaffee trinken und da können wir auch den Streuselkuchen essen. Mit einem Sonntagnachmittag kriegen wir das überhaupt nicht hin, das kannst du komplett knicken. Und da habe ich gesagt, okay, dann werden wir mal loslegen, ne? Und dann von Münster dahin, von Trier dahin und ich meine, es geht ja alles, zumal es mein Patenonkel war. Es war jetzt keine wirkliche Strafe. Allerdings das, was ich mitgenommen habe. Du hast
es freiwillig gemacht am Ende, das ist ja, muss man ja sagen.
Und es hat mir, das hat mich so ein bisschen auch zu dem Thema, ich glaube, Positionierung, das Erreichen einer führenden Position im Markt gebracht, weil das war auch immer seine Aufgabe. Ne? Wir wollen eine führende Position in der Nische besetzen. Sieh zu, Werner, dass du das hinkriegen tust, hat er immer gesagt. Und so, manchmal kommt das bei mir auch noch durch, weil er mir so gesprochen hat, meine Eltern auch so. Und daraus ist das Thema auch so entstanden. Ich bin dann irgendwann in meinem ersten Job gefragt worden, wir wollen eine führende Position in unserer Branche erreichen. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe gesagt, natürlich, klar. Und das war genau der Moment, wo ich vertrieblich gescheitert bin. Und habe ich gesagt, so, Bock drauf habe ich, ich muss hier irgendwas ändern. Und das Spannende ist, das ist wie wenn du selber versuchst, an deiner eigenen Positionierung zu arbeiten, das geht ja in die Hose oder in die Grütze, dann erkennst du, ich muss hier was ändern, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und dann war er halt mein Sparringspartner.
Und danach lief's.
Practice makes perfect. Also das war, weil ich habe mal, glaube ich, vor kurzem in LinkedIn einen Beitrag gemacht, das Hauptthema war Selbstbewusstsein, Vertrauen und Vertrauen in dein eigenes Können. Denn ich sage mal, sich empathisch in einen Menschen hineinzuversetzen, kann wahrscheinlich auch der gute Kickbox-Trainer, kann der Tennistrainer. Ich meine, wenn du heute, ich glaube auf Instagram oder Facebook sehe ich öfters Boris Becker, siehst, wie er mit extrem viel Einfühlvermögen die Leute trainiert und dann Slice und Backslice, wie der ganze Klimbim heißt, trainiert, man sieht das, der kriegt sofort eine menschliche Ebene zu diesen Coaches hin, die er da in seinen Trainings hat. Finde ich, das macht er unfassbar grandios. Hm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich auch in den Workshops immer rüberbringe, ist, die Menschen kaufen ja zum Teil die Expertise von mir, aber was sie eigentlich kaufen, ist die Energie, um sie von A nach B zu bringen. Ist das ja bei dir nicht anders.
Es ist, am Ende ist es ja überall. Also ich sag mal, das ist ja auch immer das, was ich ja auch im Copywriting und im Storytelling immer sage. Am Ende machen wir keine Raketenwissenschaft. Die Infos, die du brauchst, findest du auch mit 20 Minuten Google oder Perplexity-Recherche. Aber davon kannst du es ja nicht. Und das ist ja genau der Punkt, weswegen du dir ja am Ende einen Experten suchst, der dich dann, wie du, auch auf die Positionierung bringt. Und das bringt mich jetzt tatsächlich endlich zu meiner eigentlich ersten richtigen Frage. Wir haben uns ein bisschen auf dem Kratzsofa verloren. Wie finde ich denn am Ende meine Positionierung?
Ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt ein Anwalt wäre, würde ich natürlich sagen, das kommt drauf an, da ich aber keiner bin, sage ich, das ist eine Funktion des Problems und des Impacts deiner Zielgruppe. Was meine ich damit? Kurz gedachte Positionierung sagt, okay, der Kunde hat ein Problem, das löse ich. Ich frage 10 Kunden, was für ein Problem hast du, löse ich. Das funktioniert so nicht, weil nicht jedes Problem, was der Kunde hat, einen Impact macht. Wenn ein Kunde, ein mittelständisches produzierendes Unternehmen, die Woche 100% Angebote raushaut und dann im Follow-up eine Annahmequote hat von, sage ich mal, 25%, und die sagen, das haben wir schon die letzten 5 Jahre so gemacht. Und irgendwie, ja, ist halt okay, können wir mit leben. Jetzt kommt der Clausewitz um der Ecke und sagt, da kriege ich um 50% mindestens gesteigert, die aber gar keinen Impact davon sehen, weil die sagen, nee, es funktioniert ja, es läuft. Dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann wird das nichts werden. Das bedeutet, ich brauche, um eine klare Positionierung zu finden, ich brauche natürlich eine möglichst eindeutig definierte Zielgruppe, allerdings definiere ich die Zielgruppe nicht so sehr über demografische Merkmale, sondern über das Problem, was einen Impact hat, was wiederum gelöst werden soll. Heißt, Kopfschmerzen, Problem, macht den Impact, ich kann nicht wirklich mich konzentrieren beim Arbeiten oder beim Sport. Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen, die ganzen Lysate, you name it, sind keine wirkliche Lösung, also muss ich an die HWS oder die BWS dran beim Chiropraktor und gucken, was da drin ist. Und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, also wenn der Impact hoch genug ist und die Wechsel- oder Veränderungsbereitschaft da ist, dann kannst du sagen, okay, und wenn ich mit einer genügend ausreichend großen Menge, also klein n gesprochen habe und weiß, die haben auch das Problem, den Impact und wollen das lösen, dann kann ich sagen, dann skizziere ich meinen ICP genau auf diesem Punkt und vergrößere vielleicht die Zielgruppe hinter noch ein bisschen, aber das brauche ich, das ist der erste Schritt. Hm. Zweiter Schritt. Okay. Ja, aber du hattest wahrscheinlich noch eine Frage, ne?
Nee, tatsächlich. Ich lerne ja bei meinen Podcasts auch immer mal mehr mit. Und habe jetzt einfach deinen Gedankengang nur nachvollzogen. Alles gut.
Ja, und das Spannende ist, die meisten sagen, ach stimmt, hast ja eigentlich recht. Denn wenn der Zuhörer jetzt sich einfach mal in seine Situation reindenkt, dass du vielleicht jahrelang im Vertrieb Sachen mit dem Kunden besprochen hast und er hat auch vielleicht ein Problem genannt, ist immer die Frage, wie dringlich und wie relevant ist das überhaupt, dass er das lösen will. Und das ist die zentrale Aufgabe. Deswegen sage ich auch, dass eine gute Positionierung dafür führt, dass du ganz früh im Erstgespräch bereits Relevanz aufbaust, weil du auch Insights mitgeben kannst in dem Gespräch, dass derjenige merkt, ey, sag mal, warte mal, der kennt ja den Impact meines Problems bald besser als ich. Woher hat der diese Zahlen? Woher kennt er diese Branchenzahlen und Insights? Und guck mal, der hat 2, 3 Kunden, die das gleiche Problem haben. Und das ist der Moment, wo du Relevanz, Dringlichkeit und vor allem auch die erste Kaufbereitschaft aufbaust. Deswegen sage ich immer, und das ist eigentlich ist das der aufwendigste Part. Du musst eine genügende Anzahl von Gesprächen geführt haben mit deiner Zielgruppe, mit dem ICP, um herauszufinden, welches Problem mit welchem Impact sorgt jetzt dafür, dass da Veränderungsbereitschaft da ist. Denn stell dir vor, da ist ein Bach, die Ausgangssituation ist A, Hubert will über den Bach springen, landet bei B und der Gap ist der Sprung, der will aber gar nicht springen. Der sagt, nee, bei A ist auch schön. Ja, Pech gehabt. Dann ist der ICP falsch, dann passt der nicht.
Könntest du noch eine Brücke bauen?
Genau, und die Brücke ist dann eben, über die muss er gehen wollen, wenn er diese Veränderung will. Ja. Der Pitch ist dann die Brücke, wie er von A nach B kommt, oder die vielleicht nennen wir das Transformation, klingt vielleicht ein bisschen Coaching-lastig, aber ist es das am Ende des Tages? Aber bevor er darüber gehen will, musst du rauskriegen, Hubert, Katja, you name it, willst du das Ding da, was du mir gerade beschrieben hast, wirklich lösen? Und nur wenn er es löst, und das ist das Spannende bei der Position, also eine Positionierung besteht nicht darin, Pitch-Decks zu bauen oder Pitches rauszuballern, Value-Propositions zu bauen, um die jemand unter dem Ohren zu hauen, sondern zu sagen, okay, ich habe das Problem, ich habe den Impact, das ist der Gap, will er das lösen? Ja, wie lösen wir das? Und dann, wenn ich gefragt werde, auf die Punkte zu bringen, wenn wir das machen, erzielen wir das Ergebnis.
Was uns am Ende wieder zum Onkel Werner zurückbringt, dass Recherche halt am Anfang oder die Vorbereitung halt einfach das A und O ist, wenn ich nicht, und was ja viele Coaches machen oder viele Vertriebler im Moment machen, die einfach einen Pitch um die Ohren knallen, ja, dann führt das halt dazu, dass sich wieder viele bei LinkedIn drüber lustig machen. Ich finde, das ist gerade wieder so eine Welle.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen noch geschrieben, ich bin eigentlich derjenige, der davon wenig abkriegt, weil ich mein Feed ständig reinige und die Leute lösche. Heute Morgen habe ich gleich 2 gehabt. Da hat jemand so wenig recherchiert. Ich bin ja keine Personalberatung. Ich bin ja alles, aber bestimmt keine Personalberatung. Und wollte mir irgendein KI- und Software-Tool für Personalberatung und für Akquise irgendwas andrehen. Und dann habe ich gesagt, guck doch mal auf mein Profil bitte. Ich bin doch gar keine Personalberatung. Und dann kam die nächste Message. Also das ist schon schwierig. Aber es ist halt, wie es ist, weißt du? Ja. Und das gehört auch dazu.
Definitiv. Ich finde es nur gerade wieder auffällig. Also ich weiß gar nicht. Ich habe die letzte Woche, also gefühlt von 6 Personen den gleichen Beitrag gesehen, also immer in unterschiedlicher Variante. Okay. Die so eine komische Called-Pitch-Nachricht im Screenshot hatten und sich darüber aufgeregt haben. Warum man das nicht recherchiert? Oder ein Teil hat sich dann über irgendwelche Willkommensnachrichten aufgeregt. Ich auch so dachte so, Leute, warum triggert euch das so? Mein Gott.
Ja, ich glaube auch, also klar, wenn ich jetzt 30 am Tag kriegen würde, würde es mich irgendwann nerven. Also was ich konsequent mache ist, ich schreibe dann irgendwie zurück, du, war jetzt nicht gerade so elegant, willst es vielleicht nochmal versuchen oder was ist jetzt der Grund, wie kann ich dir helfen, warum hast du dich mit mir vernetzt und so. Und wenn dann irgendwie so eine aggressive Sache zurückkommt, ich blockiere die sofort, dann ist da erstmal Ruhe. Und genauso mache ich das in dem Feed, weil du kannst ja in diesem Feed oben auf die drei Punkte gehen, kannst sagen, nein, nicht relevant, nicht relevant, nicht relevant. Da ja, kann man schon extrem. Das mache ich ganz konsequent, 5, 6, 7 Minuten jeden Tag. Und du wirst dich wundern, wie sich der Feed verändert. Das ist schier unfassbar. Weil okay, früher war es ja so, du hast dich, Michael und Klaus haben sich vernetzt und danach kriege ich so eine Zeit lang Beiträge von Michael angezeigt und Beiträge und vice versa. Also Klaus von Michael, Michael von Klaus. Das ist nicht mehr so stark, sondern du musst jetzt aktiv wirklich Netzwerkhygiene betreiben, damit du im Prinzip sagst, will die Leute sehen, mit denen will ich mich austauschen, auch in den Kommentaren, und alles andere Finger weg davon ist. Bisschen zeitaufwendiger, sorgt allerdings dafür, dass du auch bei den richtigen Personen auftauchst. Da sind wir wieder beim Thema ICP. Du hattest ja im Vorfeld noch geschrieben, okay, gibt es irgendwie Tipps, oder die wir den Leuten mit an den Weg geben können? Ich sage genau, mal, am Start heißt es, am Ende ist es eine Häufigkeitsverteilung der Gespräche, die du geführt hast. Ist ja wie bei dir, bist ja auf Magic Writing gekommen, bist ja nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, scheiß Kaffee, nenne ich mal meine Firma um, sondern da steckt ja Logik und Verstand dahinter. Und ich sage mal, die Häufigkeitsverteilung, ich habe vor kurzem mal, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Also ich führe in jedem Call, ich habe so eine klassische Excel-Liste, und trag dann ein, was genau ist das Problem, was ist der Impact, will das ändern, ja, nein, und kannst ja hinter einer Häufigkeitsverteilung machen, was ist denn jetzt so der Sweet Spot? Ich vergleiche das auch schon mal mit dem Golfen, du hast beim Golfen maximal zulässig 14 Schläger in deinem Bag, und jetzt ist ja die Frage, Driver, Hybride, Eisen, Wedges, Putter, das Putten kennen die meisten noch vom Minigolfen, und die Frage ist ja jetzt, wenn ich nur mit Golfern arbeiten würde, wäre das ja eigentlich sehr, sehr breit. Aber es gibt welche, die wollen das Long- und das Short-Game verbessern. Es gibt welche, die können herausragend putten als Amateurgolfer, haben ein Riesenproblem mit dem ersten Abschlag, damit sie aus der Teebox gut rauskommen. Und das ist eine komplett andere Zielgruppe. Das findest du zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht auf Facebook und Instagram. Da bin ich nämlich unter anderem auch aus Golfgründen, weil es gibt Trainer, die haben sich wirklich auf den Abschlag fokussiert und sagen, okay, damit kommst du sauberer aus der Teebox raus, damit sorgst du dafür, dass der Ball gerade fliegt oder dass du die Shots so ein bisschen shapen kannst. Andere sagen, ich trainiere mit dir nur das Wedge-Game. Das bedeutet, die haben sich nämlich auch ihre Zielgruppe angeguckt und haben gesagt, okay, wo ist denn da der größte Pain? Welchen Impact hat das? Und im Zweifelsfall beim Golfen versaut es dir den Score. Wenn du den Score versaust, ärgerst du dich, oder es ist ein Ego, ein Anerkennungsthema, wenn du ein einstelliges Handicap haben willst und aber was ich bei 30, 40 rumdümpelst und das nicht hinkriegst, dann weiß derjenige ganz genau, beim Golfen geht's in der Regel immer um ein Ego-Thema im weitesten Sinne, den kriege ich hier und den kriege ich da. Aber dazu musst du vorher Research gemacht haben.
Definitiv. Fairer halber sei gesagt, in welcher Sportart geht's unterm Strich nicht ums Ego?
Genau.
Um die Golfer jetzt ein Stück weit in Schutz zu nehmen.
Natürlich, ich sag mal, die Menschen, die Extremsport machen, die Menschen, die sehr, sehr intensiv im Amateurbereich unterwegs sind, ab einem bestimmten Maße ist das Ganze ja nun auch nicht mehr wirklich gesund. Da geht's dann um das Ego und um den Willen, die Nummer eins zu sein. Ich meine, die Nummer eins in der Nische zu sein, sage ich ja auch im Slogan, ne, positioniere dich als Nummer eins in der Nische, ist eine andere Kiste, aber es macht deinen Vertrieb erheblich leichter. Also in den Apple Store zu gehen, ist ja nun ein Erlebnis für jeden. Versuch mal einen signifikanten Rabatt in dem Apple Store rauszuhandeln. Good luck.
Ja. Höchstens über die Menge, aber das macht ja auch kaum
Sinn. Ein Kabel vielleicht, ein gebrauchtes kriegst du geschenkt, ansonsten schiebt sich nichts. Weil die sind auch ganz klar positioniert. Derjenige, der in den Apple-Shop da reinläuft, der hat eine klare Vorstellung, was er will.
Ja, definitiv. Und das ist ja am Ende auch die Positionierung von Apple, was mich auch dann gleich zum nächsten Thema bringt. Was ist denn so aus deiner Sicht so auch der signifikanteste Vorteil von so einer klaren Positionierung? Also klar, ich erreiche am Ende die Kunden, die ich haben will, aber das ist ja nicht das Einzige. Also es hat ja dann auch sicherlich noch Preisthemen und so weiter, Marge und...
Ja, es hat eine ganze Reihe von Gründen. Ich glaube, die einfachste ist die Klarheit für die Person, die sich positionieren möchte. Klarheit darüber zu gewinnen, um beim Golfen zu bleiben, ne? Welchen Teil des Games will ich denn helfen zu verbessern? Klarheit für die eigene Dienstleistung zu bekommen, das ist wie so ein Aha-Effekt für jemand, der sagt, stimmt, ich krieg das gerade nicht auf die Punkte, aber jetzt ist mir klar, was ich will und vor allem, was ich nicht will. Also der erste positive Effekt ist die Klarheit. Dann zweitens ist, mit dem Bauchladen mal aufzuhören oder den Bauchladen mal einzureduzieren auf ein Maß, das handelbar ist und was im Außen verständlich rüberkommt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, du machst es deinem Kunden sehr viel leichter zu verstehen, ob und wie du ihm helfen kannst, indem du ihm zeigst, ich verstehe dein Problem, dein Impact, habe mit vielen Menschen bereits gearbeitet, die den Impact auch erreichen wollen und dafür das Problem lösen wollen. Und das hat natürlich einen Vorteil, du hast es gerade angesprochen, jede Dienstleistung hat immer ein Preistag. Und der Preistag ist eine Funktion des wahrgenommenen Wertes. Wie viel Geld bin ich bereit für ein, ich gucke jetzt hier auf mein MacBook, ich glaube, das ist MacBook Air, 13 Zoll, ist das Kleinste, was du kriegen kannst, irgend so ein extrem leistungsfähiger Chip drin. Ich sag dir eins, die Rappelkiste ist sowas von schnell, das ist unfassbar. Ja, aber ich bin bereit, den eigentlich viel zu hohen Preistag für die Rappelkiste mit dem Äpfelzeichen zu bezahlen, weil ich aus fotografischer Sicht mit einer Fotosoftware, mit Lightroom arbeite und die funktioniert einfach mit dem Apple 100-mal besser als auf so einem Windows-Rechner. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Bring es auf den Punkt, was der Mehrwert deiner Dienstleistung ist. Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, weil deinen hohen Preis kannst du immer dann einfach durchsetzen, wenn derjenige weiß, im Kopf schon klar hat, alles klar, da, das ist mein Problem, das ist der Impact, der will ich hin, das will ich lösen und die Energie und die Kompetenz noch passt, dann fällt dir das Closing hinterher auch viel, viel leichter.
Ja, absolut, weil die Zielgruppe oder dein Kunde sich ja im Prinzip schon die Sache quasi selbst verkauft hat, quasi einfach über deine Positionierung. Genau, Klaus, wir nähern uns so allmählich dem Ende unseres Interviews. Du hast eben das Thema Tipps schon vorweggegriffen, aber trotzdem möchte ich darauf nochmal eingehen. Mhm. Wenn du jetzt so... Also das Thema eigene Positionierung finden ist ja nichts, was ich jetzt über Nacht mal eben machen kann. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, du bist jetzt nicht Onkel Werner, sondern du bist jetzt Onkel Klaus und ich komme jetzt zu dir auf die Couch und frage jetzt so nach, was sind so drei Fragen, sag ich mal, oder so drei Themen, die ich mir unbedingt stellen muss, wenn ich so völlig am Anfang mit dem Thema Positionierung stehe.
Ich sag mal, wir haben zwei Fälle. Das eine ist ja vielleicht das Unternehmen an sich, was oft in der Regel schon ein Angebot hat oder ein bestehendes Geschäftsmodell. Das andere ist derjenige Selbstständige, der sich selbstständig macht oder das Startup, das noch gerade am Anfang steht. Bei dem Selbstständigen und dem Startup ist ganz klar, ne, wo willst du eigentlich hin? Ne, über was willst du dir eigentlich Klarheit werden? Was ist deine größte Herausforderung? Das ist die erste Frage, die man sich stellen soll. Vor welchem gefühlten Problem stehe ich eigentlich überhaupt? Und sich die Frage mal selbst zu stellen. Kann ja sein, dass jemand sich die Frage stellt, ich will höhere Preise erzielen, als Beispiel. Dann frage ich natürlich, okay, warum möchtest du denn höhere Preise erzielen? Und oft komme ich dann an den Punkt, dass er sagt, ich habe ein Problem, den Mehrwert meiner Dienstleistung auf den Punkt zu kriegen, ich habe ein Kommunikationsproblem. Und der Impact ist, wenn ich das nicht ändere, verliere ich wertvolle Marge, verliere wertvolle Kunden und wertvollen Umsatz. Also die erste Frage, ganz klar, was glaubst du, ist dein Problem, was du lösen möchtest? Auf der anderen Seite für das Unternehmen, das kommt dann oft ganz mit einer Erwartungshaltung, wir möchten unsere Positionierung schärfen. Wir möchten jetzt in meinem Fall die Annahmequote der Angebote erhöhen. Wir verlieren viel zu viele Deals bereits im ersten Gespräch, im zweiten Gespräch. Auch da ist wieder die Frage, ne, was ist das Ziel, was willst du tatsächlich erreichen? Also von an beiden Seiten. Und dahinter steckt natürlich dann Klarheit. Und das die dritte, es gibt eine ganze Reihe Fragen, aber die dritte Frage ist natürlich, was macht den Wert deiner Dienstleistung aus? Beschreib mir das mal bitte. Und dann geht in der Regel das Geholper los. Dann, ja, und dann machen wir dies und wir machen das. Und dann nach 3 oder 5 Minuten sage ich, du, ich hole jetzt gleich das iPhone und drück auf die Record-Taste, weil das kann sich ja keiner merken. Und dann sind wir wieder beim Thema Klarheit. Und es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Ich glaube, das sind so 3 ganz wichtige Fragen, die du dir auch stellst, wenn du zum Arzt gehst. Was, glaube ich, habe ich eigentlich für ein Problem? Ist ja nur eine Vermutung. Beim Zahnarzt wird es ein bisschen einfacher, Wurzelschmerz oder so. Aber das sind Dinger, die ich jedem eigentlich nur als Hörer mitgeben kann. Stell dir einfach mal diese Fragen, dann kriegst du schon Klarheit darüber, wo das Biest sitzen könnte.
Das ist sauber auf den Punkt gebracht. Und da werden sich sicherlich, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass die Fragen gehen mitunter mit einigen Kopfschmerzen einher.
dann bin ich die Aspirin für den Mittelstand, genau. um Kopfschmerzen und die Ursache zu beseitigen.
Genau, was mich zum nächsten Punkt bringt, Klaus. Das war's, wir sind durch. Vielen Dank. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer sagt, er möchte seine Positionierung schärfen oder höhere Angebote durchsetzen oder was auch immer, quasi die Kopfschmerzen lindern, wie können sie dich denn erreichen?
Man erreicht mich auf LinkedIn, wenn man den Namen Klaus Tarrach eingibt, oder man geht auf meine Webseite www.klaus-tarrach.com, gibt's ein Kontaktformular, kannst dich eintragen, rein in den Kalendi-Link und dann springen wir einen ersten Call und gucken mal bei Licht und Lächeln im Zoom-Raum, was das Problem denn sein könnte.
Genau so. Ich packe alles in die Shownotes. Klaus, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Inputs, auch für dich da draußen. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du vielleicht jemanden kennst oder wenn du selber an dem Thema Positionierung hast oder auch jemanden kennst, der gerade damit hadert, dann leite ihm doch die Folge unbedingt weiter. Klaus, auch bei dir bedanke ich mich. Ich bin damit raus oder wir sind damit raus. Du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Es war mir ein Vergnügen und das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns auf der Tonspur gehört haben. Lieber Hörer, all das, was du heute gehört hast, hat einen einzigen Zweck, dafür zu sorgen, dass du es leichter mit deinem Unternehmen hast. Lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen einen fabelhaften Tag. Viel Spaß und Happy Selling.